HR Info. Netzwelt.
Am 24. August 1995, da standen in vielen Ländern dieser Welt viele Menschen Schlange vor den Computerläden. Microsoft brachte das Betriebssystem Windows 95 heraus. Wochenlang war auf allen Kanälen mit viel Geld und viel Werbung dafür getrommelt worden. Denn Microsoft wollte den PC, den Personal Computer, zum Massenprodukt für jedermann machen. Und dafür musste ein Betriebssystem her, das leicht zu verstehen und auch leicht zu nutzen war. Den Anspruch hat Windows 95 erfüllt. Aber was kommt eigentlich danach, jetzt, 25 Jahre später? Das will ich heute herausfinden in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. 25 Jahre Windows 95. Erdacht und ausgebrütet wurde das Betriebssystem von Microsoft mit Sitz in Redmond, das ist ein Vorort von Seattle im US-Bundesstaat Washington. Gleich um die Ecke herum sitzt unser Korrespondent Markus Schuler und er erinnert zunächst einmal daran, was sich in den Tagen um die Veröffentlichung von Windows 95 in der IT-Welt abspielte.
Für alle PC-Geeks bedeutete dieser Sound der Start in ein neues Computerzeitalter. So meldete sich der PC nach dem Start des Betriebssystems. Die Botschaft von Microsoft war klar, die Tage von Windows 3.1 sind gezählt. Außerdem wollte man Apple mit seinem macOS und IBM mit OS 2 den Markt nicht alleine überlassen. Microsoft hatte sich den Start seines neuen Betriebssystems damals einiges kosten lassen. Am Firmenstandort in Redmond im US-Bundesstaat Washington waren Zelte aufgebaut worden und es gab eine große Feier mit tausenden Gästen. Die wurde von keinem Geringerem als dem Talkshow-Host Jay Leno moderiert, damals einer der bekanntesten TV-Moderatoren in den USA.
Welcome, Microsofties. Nice to have you all here. As you know, I'm host of the Tonight Show on NBC, which stands for Now Bill Compatible. Please welcome Bill Gates and the Bill Gates Dancers!
Und auch medial startete Microsoft eine wahre Marketingschlacht, wie wir sie heute eher von Apple oder Google gewohnt sind. Die Rolling Stones gaben mit ihrem Song Start Me Up den Sound vor. Firmengründer Bill Gates hatte damals $3 Millionen locker gemacht, um die Nutzungsrechte des Songs für die Premiere und die TV-Spots zu besorgen. In der Nacht zum 24. August drängten sich Zehntausende vor den Computergeschäften des Landes. Alle wollten die neue Software von Microsoft kaufen. Das Unternehmen holte damit den Personal Computer endgültig aus der Nerd-Ecke heraus. Spätestens jetzt konnte man also getrost die gute alte Schreibmaschine zum Schrottplatz bringen. Denn mit dem Personal Computer könne man nicht nur besser Briefe schreiben, sondern noch viel mehr machen, sagte damals Microsoft-Chef Bill Gates im Interview.
And it includes a lot of features to reach out from a single PC.
Das Betriebssystem enthält Funktionen, mit denen man von seinem PC aus mit anderen Menschen kommunizieren kann. Man kann sich ins Microsoft Network einwählen oder elektronische Post lesen oder mit anderen Leuten Dateien austauschen. Der PC wird so zum Kommunikationswerkzeug.
And Windows 95 is a big step in that direction.
Dass Bill Gates das Internet damals nicht erwähnt hat, ist auf eine Fehleinschätzung des Konzerns zurückzuführen. Dieser setzte auf sein eigenes Informationsportal MSN, in das man sich per Modem zum Minutenpreis einwählen konnte. 25 Jahre später erinnert sich Gates im Interview mit dem Tech-Magazin Wired an diese Zeit zurück. Wir haben damals Tag und Nacht gearbeitet. Das waren verrückte Tage. Damals habe ich nichts von Urlaub oder freien Wochenenden gehalten. Das Besondere an der neuen Windows-Version, sie brachte eine vollwertige grafische Oberfläche mit, die mit der Maus bedient werden konnte. Der Begriff des Multitasking wurde populär. Man konnte von einem Programm zum anderen springen, von der Textverarbeitung nahtlos in die Tabellenkalkulation wechseln und wieder zurück. Separate Benutzerkonten angelegt werden, sodass der PC von der ganzen Familie genutzt werden konnte. Und das, so die Botschaft, sollte alles kinderleicht zu bewerkstelligen sein.
I can't sleep. put it in, click it on the computer, and the big circle comes, and then the bird comes.
Hier ist HR Info Netzwelt. Mein Thema heute 25 Jahre Windows 95. Der PC wurde erwachsen. Von Markus Schuller aus San Francisco haben wir eben gehört, welche Anstrengungen Microsoft damals unternommen hat, Windows 95 auf den Markt zu bringen. Ich habe zum Anfang der Sendung auch erzählt, dass ich mich noch gut an die Markteinführung erinnern kann. In Deutschland kam Windows 95 zwei Wochen später als in den USA und vielen anderen Ländern der Welt in die Läden. Ich stand damals am Morgen des 5. September als Reporter mit einem Ü-Wagen des Hessischen Rundfunks vor einem Computerladen in Frankfurt und staunte und berichtete über die riesige Schlange von Leuten, die hatten zum Teil die Nacht im Schlafsack vor dem Laden verbracht, um so schnell wie möglich an eine der Pappboxen mit Windows 95 zu kommen. Peter Siering ist Redakteur bei Heise Online und seit 30 Jahren bei der Zeitschrift CT, also auch schon ein paar Tage dabei. Wie haben Sie denn diese wilden Tage vor 25 Jahren erlebt, als Windows 95 in die Läden kam?
Also die wilden Tage haben für mich schon viel, viel früher angefangen. Wir haben die Entwicklung von Windows 95 begleitet. Ich kann es nicht mehr genau in Jahre fassen, aber es kam irgendwann mal ein Diskettensatz in die Redaktion. Den hatte nicht Microsoft geschickt, sondern den hatte jemand anders geschickt, um uns sozusagen im Bild zu halten. Und von da an haben wir immer wieder Zwischenversionen angeschaut. Das war damals gar nicht so einfach, weil Microsoft ein bisschen Schwierigkeiten hatte, da irgendwie der Presse Informationen zu geben. Die hatten immer Angst, dass es schlechte Berichte gibt im Vorfeld. Und sodass wir, glaube ich, am Veröffentlichungstag dann doch reichlich ermattet waren, weil es mussten Artikel geschrieben werden und wir haben sehr viel Zeit auch mit diesem System verbracht im Vorfeld. Und also wir waren ein bisschen erleichtert, dass es dann endlich fertig geworden war.
Microsoft hat ja damals einen ziemlichen Aufwand betrieben, um die Leute von Windows 95 zu überzeugen. Die Stones sangen Start Me Up, Bill Gates hat das Produkt mit blumigen Worten beworben. Mehr als 200 Millionen Dollar flossen allein in die Werbung, nur für den Verkaufsstart am 24. August. Warum wurde denn da so viel Trara gemacht?
Ja, warum, weiß ich auch nicht. Die haben wahrscheinlich eine Chance gewittert. Also man hat gemerkt, der PC wird sozusagen zum Allgemeingut. Jeder braucht so einen PC und die haben einfach gesehen, da entsteht ein riesiger Markt. Und die haben ja in wenigen Wochen, hatten die, glaube ich, das Geld locker drin, was sie da ausgegeben haben für die Werbung. Es ist auch das erste Mal gewesen, dass so ein Computerprodukt eine so wahnsinnige Aufmerksamkeit genossen hat. Sowas ist heute eigentlich normal. Ne? Wenn ein neues iPhone kommt, dann berichtet die Tagesschau. Damals war das sozusagen, ja, das war, glaube ich, so der Blueprint oder die Blaupause für das, was heute passiert. Und ich denke, es war einfach ein gutes Näschen, was sie damals hatten. Sie haben eben Geld, was sie hatten, in die Hand genommen, um das Produkt eben erfolgreicher zu machen.
Schauen wir uns mal an, machen wir mal die Pappschachtel auf, gucken rein, was Windows 95 damals ganz anders gemacht hat als die Vorgängerversion 3.1 oder 3.11 oder gar DOS. Mir fällt da aus dem Stand erstmal die aus den DOS-Zeiten stammende berüchtigte Begrenzung auf Dateinamen mit maximal 8 Buchstaben ein. Das hat uns ja damals, die wir schon mit Computern gearbeitet haben, ziemlich genervt, ne?
Ja, man musste immer so geschickte Abkürzungen finden. Das war mit Windows 95 vorbei, es war aber noch viel, viel mehr da dran. Also was sie das erste Mal gemacht haben für Windows, war diese Schreibtischmetapher wieder reinzubringen. Das heißt, man konnte Dokumente auf der Bildschirmfläche ablegen, Ordner anlegen, also sich da eine eigene Struktur bauen, die so ein bisschen an den Schreibtisch erinnert hat. Der Macintosh von Apple, der konnte das schon lange, aber für Windows war das Neuland. Mit den alten Windows-Versionen ging das nicht. Dann hat Microsoft das erste Mal brauchbares Multitasking in Windows 95 eingebaut gehabt. Das war alles noch nicht perfekt, weil immer noch DOS drunter steckte und viele alte Technik. Aber im Grunde war das ein Riesenschritt. Sie haben es damals auch verstanden, die Konfiguration von PCs leichter zu machen. Also wenn man Soundkarten eingebaut hat, um Töne abspielen zu können, um Multimedia-Anwendungen auszuführen, hat man so eine Technik erfunden, die nannte sich Plug-and-Play, sodass man diese Steckkarten einfach reinstecken konnte. Und der Computer hat sie selbst konfiguriert. In der Vorzeit musste man dafür irgendwelche Jumper stecken und musste aufpassen, dass da nicht Konflikte entstanden, dann stürzte der PC nämlich ab. Also das war in der Richtung auch ein großer Schritt und auch die Zusammenarbeit mit Hardwareherstellern war irgendwie schon eine gute Entwicklung, dass man eben die an einen Tisch brachte, dass sie sich an diese Standards hielten. Und im Laufe der Jahre hat Microsoft dann ja immer wieder so PC-Standards veröffentlicht und damit im Grunde genommen die gesamte Hardwareentwicklung auch begleitet. Und ich denke, die Welt in der Richtung auch ein bisschen besser gemacht, auch wenn es mir manchmal ein bisschen schwerfällt, so Lobeshymnen zu singen.
Sie haben es eben schon mal erwähnt, Apple-User, die Mac-Gemeinde, die konnten damals nur müde lächeln. Vieles, was Windows 95 mitbrachte, das gab es ja schon lange bei Mac und Co. Warum hinkte denn Microsoft immer so hinterher?
Ja, das war auch wieder die Kompatibilität. Die haben immer wieder auf alten Sachen aufgebaut, auf ihrem DOS aufgebaut und haben sich darüber dann eben auch Nachteile eingefangen. Und Apple hat einen ganz klaren Schnitt gemacht. Also die hatten ursprünglich ja mal mit dem Apple II ein sehr erfolgreiches System am Markt, haben da auch viel Geld mit verdient und haben dann mit dem Lisa, der Lisa und dem Macintosh komplett einen Neuanfang gemacht und haben eben keine Altlasten mitschleppen müssen. Das war das eine. Und das andere ist auch gewesen, dass Apple sich sehr von den Entwicklungen von Xerox hat inspirieren lassen, nämlich eine grafische Bedienoberfläche, eine Maus und so weiter. Und man sagt, dass Microsoft da einen eigenen Weg gegangen ist, also dass sie diese Inspiration nicht benutzt haben. Wobei ich inzwischen gelesen habe, dass viele Xerox-Entwickler letztlich nachher bei Microsoft auf der Payroll standen.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ich spreche mit Peter Siering. Er ist Redakteur bei Heise Online und seit 30 Jahren bei der Zeitschrift CT und hat die Markteinführung von Windows 95 vor 25 Jahren hautnah miterlebt, Herr Siering. Nicht alles bei Windows 95 ist rund gelaufen. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen Rechner damals x-mal neu aufsetzen musste, weil irgendwo in der Dateiverwaltung was vergurkt war, nachdem ich neue Software installiert hatte oder neue Hardware an den Rechner drangefummelt hatte. Woran lag das?
Ja, da gab es tausend und eine Ursache. Also man musste einfach sehen, diese alten Windows-Systeme, das Gerücht hält noch heute an, alterten. Also ne, Sie haben es gesagt, Sie haben neue Komponenten hinzugefügt, neue Software installiert, die haben teilweise Systembibliotheken ersetzt. Nun war es aber so, dass alte Programme auf dem Computer diese alten Bibliotheken haben wollten. Und dann hat sozusagen das mit dem alten Programm, das alte Programm hat nicht mehr gewollt, wenn das neue lief. Da hat Microsoft im Laufe der Jahre viel gebaut, damit sowas nicht mehr passiert. Häufig waren Konflikte in der Hardware, dass Portadressen, Interrupts doppelt belegt waren, auch noch die Ursache. Auch wenn Microsoft da viel erfunden hatte, um das leichter zu machen, hat das eben für die alte Hardware noch nicht gegolten. Dann muss man auch sagen, alte PCs sind insgesamt, weiß ich nicht die zuverlässigsten Gesellen gewesen. Auch nur ein PC, ne, da braucht ihr nur einen Speicherfehler oder sowas aufzutreten und dann ist das Windows eben auch mal umgeklappt. Und dann gab es auch bösartige Software, die sich nicht an Standards gehalten hat und die in Windows 95, anders als heutige Windows-Versionen, relativ leicht dann in Schräglage bringen konnte.
Als Windows 95 auf den Markt kam, da habe ich gerade angefangen, mich im Netz umzuschauen, im damals ganz neuen Internet. Ganz intensiv war ich da unterwegs. Und ich habe damals den Netscape Navigator als Webbrowser genutzt. Das war was ganz Neues. Und in Windows 95, und das war das Interessante, gab es nichts Vergleichbares. Das Betriebssystem brachte dafür für das Netz überhaupt nichts mit. Woran lag das? Haben die das einfach verschlafen oder war das eine Fehleinschätzung?
Ich denke, also ein Stück weit haben sie es verschlafen. Die haben nicht gesehen, dass sich da, was sich da entwickelt. Das konnte man konnte ahnen, dass da was Tolles und Spannendes kommt, aber welche Bedeutung das einnimmt, war nicht absehbar. Zu dem Zeitpunkt hat Microsoft noch davon geträumt, ein eigenes Netzwerk zu gründen, das Microsoft Network. Haben sich da auch gesehen in der Rolle des Abrechners, also der an jeder, so wie heute auch in den App Stores verdient wird, dadurch, dass ich eine App kaufe, dann bleibt immer was bei Apple oder bei Microsoft hängen. Und damals haben die das gleiche Modell eigentlich für sich versucht zu etablieren. Also Windows 95 brachte dieses Microsoft Network-Symbol mit und man konnte da in dieses Netzwerk sich einwählen. Das war ja die Zeit, wo man noch mit dem Modem im Zweifelsfall ins Internet gegangen ist, also weit entfernt von dem, was wir heute kennen. Und es gab dann das Plus-Paket, das hat Microsoft als extra Paket verkauft und da kam, glaube ich, dann der erste Browser von Microsoft mit. Also man musste dafür 100 Mark in die Hand nehmen. Und so nach und nach haben die aber auch kapiert, dass es ohne Internet nicht gehen wird. Und in späteren Windows 95, Version 98 und so kam dann eine Funktion mit Active Desktop, nannte man das. Da konnte man dann Internetinhalte auf den Desktop von Windows legen.
Jetzt sind wir 25 Jahre später. Windows 10 ist extrem weit verbreitet, aber einen PC haben längst nicht mehr alle Nutzer zu Hause. Im Gegenteil, der große Blechdepp unterm Schreibtisch, der wird eigentlich bei vielen Leuten mehr zur Ausnahme. Die Regel sind Tablets oder ein Smartphone. Das reicht vielen Menschen. Wird der PC mit so einem klassischen Betriebssystem im häuslichen Umfeld bald Vergangenheit?
Ich denke ja, in der Masse der Haushalte wird das so sein. Es gibt sicherlich noch ein paar Leute, die spielen wollen oder die das auch als Technik interessant finden, als Hobby wie die Modelleisenbahn vielleicht sogar. Aber die Masse der Menschen braucht es nicht mehr. Also gut, wenn man jetzt anfängt, irgendwie selber Texte zu schreiben, das geht auf einem Tablet mit Anschluss an Drucker. Das ist alles immer noch nicht ganz rund, aber das wird besser und in den 5 Jahren, ja. Wird der PC keine Bedeutung mehr haben.
Ja. Was kommt denn danach? Was hat Microsoft im Köcher? Also wird es noch ein Windows 11 geben oder werden wir künftig ganz anders, als wir das seit 25 Jahren gewohnt sind, mit Rechnern, mit dem PC umgehen?
Ja, Microsoft hat ja schon mit Windows 10 im Grunde genommen gesagt, das wird das Windows für die nächsten 30 Jahre sein. Also Windows 10 wird immer wieder eine neue Version veröffentlicht. Windows as a Service nennt Microsoft das. Also dass ich auch als Käufer irgendwie immer wieder die neue Version erhalte, ohne wieder Geld in die Hand nehmen zu müssen. Das ist sozusagen die Perspektive, die Microsoft da hat. Das macht natürlich dieses große Unternehmen nicht satt. Das verdient schon lange Geld auf ganz anderen Ebenen, zum Beispiel mit Cloud-Diensten. Möchte auch immer mehr, dass Firmen, die früher Serverlizenzen bei Microsoft gekauft haben, im Grunde genommen Cloud-Angebote buchen, also im Grunde genommen die Rechenleistung in einem großen Rechenzentrum, das Microsoft betreibt, mieten. Das tun die sehr erfolgreich. Und alle Ambitionen, Tablets und Mobiltelefone zu bespielen, hat Microsoft weitgehend eingestellt. Da hat Windows nie gezündet. Was sie ganz erfolgreich inzwischen machen, ist selber auch Hardware produzieren, also die Geräte, die sie heute anbieten mit Touch-Display und so weiter, sind durchaus auch bei Leuten inzwischen beliebt, die früher auf Apple-Hardware geschworen haben, also die haben auch an der Hardware viel verändert. Also insofern hat das Unternehmen neue Geschäftsfelder gefunden, ist dort erfolgreich und Windows spielt keine große Rolle mehr.
Ich habe mit Peter Siering gesprochen, er ist Redakteur bei Heise Online und seit 30 Jahren bei der Zeitschrift CT zu 25 Jahre Windows 95. Vielen Dank für das Gespräch. Hier ist hr-info Netzwelt, mein Thema heute, 25 Jahre Windows 95, der PC wurde erwachsen. Und zuletzt hat uns Peter Siering von heise.de gesagt, ja, wir werden künftig mit dem PC ganz anders umgehen, als wir das vor 25 Jahren getan haben, als wir das heute tun, denn der klassische PC unter dem Schreibtisch oder als Desktop hat die beste Zeit längst hinter sich. Das gilt genauso auch für die Betriebssysteme wie Windows, die in 1, 2, 3 Jahren schon gar keine Rolle mehr spielen werden, sagt Peter Siering von heise.de. Ich spreche jetzt mit Carsten Wendland. Er ist Informatiker, er ist Professor an der Hochschule Aalen und er forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie, KIT oder KIT. Herr Wendland, haben Sie vor 25 Jahren auch Schlange gestanden, um möglichst schnell an so einen Pappkarton mit Windows 95 zu kommen oder waren Sie eher so ein Apple-Fan, ein Apple-Fanboy, ein Apple-Nutzer?
Ja, in der Schlange stand ich damals nicht. Ich war damals in der Windows- und in der Linux-Welt unterwegs und konnte beim Start entscheiden, mit welchem Betriebssystem der Rechner hochfahren soll. Ja, ob mit Windows 3.11 oder mit einem Linux-Derivat. Und das hatte ich damals so gebaut, dass tatsächlich oben an dem PC ein Griff montiert war, so ein Griff aus einem Musikgeschäft, den man normalerweise an Gitarrenkoffer ranbaut. Und das war ein echter Schlepptop. So schwer wie eine kleine Wasserkiste, ja. Und damit war ich eigentlich ganz zufrieden. Aber meine frühen Kunden, die waren sehr scharf auf Windows 95. Und die hatten sich dann irgendwoher ja schubladenweise Disketten besorgt, die dann installiert werden mussten. Und dann ging das Ganze los.
Würden Sie denn der These zustimmen, dass der PC, der Personal Computer, seinen Weg aus der Nerd-Ecke in die Haushalte, an die Schreibtische, in den Firmen, in den Unternehmen auch deshalb fand, weil eben Windows 95 mit dieser grafischen Oberfläche der GUI es allen so einfach gemacht hat?
Ja, ich glaube schon. Also Microsoft hat sich da ja viel bei Apple abgeschaut, muss man sagen. Die waren ja schneller an der Stelle. Und zu der Bedienung, zu der einfacheren Handhabung, dass man mit einer Maus Objekte verschieben kann, anklicken kann, wir sprechen da von direkter Manipulation, dass das, was wir mit der Hand tun, sich auch tatsächlich dann auf dem Bildschirm vollzieht. Viel wichtiger war aus meiner Sicht aber, dass es echte Anwendungen gab. Also es gab ein Word und ein Excel und E-Mail als Ergänzung zum Fax. Und das war eben nicht der PC allein, die Kiste, die Box, sondern der Nutzen. Also das, was man damit machen konnte im Büroalltag oder dann zunehmend auch in den privaten Situationen zu Hause.
Und dann ganz neu mit präemptiven Multitasking. Das war ja was ganz Neues damals, ne?
Ja, das stimmt. Man konnte vor allem mehrere Dinge gleichzeitig tun und zwischen den Anwendungen wechseln. Und das gab es so bei den früheren PCs in dieser Form nicht.
Entweder das eine oder das andere. Der PC, Herr Wendland, wird ja seit vielen Jahren totgesagt. Steve Jobs, der verstorbene Chef von Apple, hat das vor fast genau 10 Jahren so postuliert. Durch Fortschritte bei Hard- und Software könnten Tablets bald auch Videoschnitt, könnten 3D-Grafik beherrschen und PCs werden seiner Ansicht nach nur noch für Spezialanwendungen gebraucht. Das ist 10 Jahre her. Hat er da falsch gelegen? Weil die Dinger stehen ja immer noch in den Firmen unterm Schreibtisch. Er war und ist er nicht der Einzige, der diese These formuliert hat.
jetzt muss man da noch mal ein bisschen anders drauf schauen. Also die Hersteller sind ja immer in der Not, dass sie irgendwas Neues anbieten müssen und irgendwas verheißen müssen. Ja? Und da wird auch geschaut, welches Thema ist denn gerade dazu geeignet, um diese Fantasien zu nähern. Da geht es um KI, da geht es um Cloud und so weiter. Und der PC selber, der ist ja immer noch nicht weg, der wird halt kleiner. Ja, der wird immer kleiner und den kann man natürlich auch im Bildschirm verstecken. Das hat Apple auch schon vor 20 Jahren gemacht. Dann ist der PC plötzlich scheinbar weg und wir haben nur noch den Bildschirm und die Tastatur und die Maus da. Ja? Und das ist auch ein Trend in der Industrie, dass die Geräte nicht mehr neben den Maschinen oder an den Maschinen stehen, sondern in die Maschinen integriert werden. Und sagt man auch, die Technik verschwindet. Aber die verschwindet ja nicht wirklich, die ist ja immer noch da.
Microsoft-Chef Nadella hat es im vergangenen Jahr auch postuliert, das Ende des klassischen Betriebssystems, des klassischen PCs ausgerufen. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona sprach er von KI, von Cloud, von der Integration des Nutzers ja, in virtuelle Welten, digitale Räume. Er sprach von Mixed Reality. Das klingt alles so ein bisschen blumig, auch so ein bisschen nach Enterprise und Kirk, aber so ein echtes Konzept zur Ablösung des PCs konnte ich da nicht rauslesen. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Verstehen Sie, was Microsoft, was Nadella damit gemeint hat?
Also es ändert sich tatsächlich ja die Benutzungssituation und die Art und Weise, wie uns der Computer oder der PC erscheint. Also früher mussten wir zu dem PC hingehen und in der Situation, über die wir vorhin gesprochen haben, als Windows 95 kam, war ja auch in vielen Haushalten die Frage, wo kommt denn dieser PC jetzt eigentlich hin? Ja, der brauchte ja Platz. Und kam so wie ein neues Familienmitglied daher und hat auch die Umgebung dominiert, auch im Business, wo dann teilweise gesagt wurde, dieser PC in seiner komischen Farbe, der passt eigentlich nicht auf den Mahagoni-Schreibtisch hier drauf. Ja? Das können wir eigentlich so gar nicht gebrauchen. So, heute erscheint uns ja der PC oder die Computertechnik in unserer Umwelt. Wenn man sich in sein Auto reinsetzt, bekommt man Informationen auf die Windschutzscheibe geblendet. Das ist schon ein Stück weit Mixed Reality. Also da kommt was in die Realität hinein, was in Wirklichkeit gar nicht da ist, sondern das wir hineinprojizieren. Und das hat eine hohe Unterstützungsfunktion. Allerdings die Aussage, dass das unsere Arbeitswelt radikal vereinfachen wird, die halte ich für recht gewagt. Ja, und solche Änderungen kommen auch nicht über Nacht, sondern vielmehr läuft das Spielchen andersrum, dass wir auch gucken, was können wir denn gut gebrauchen. Und wenn wir da Angebote bekommen, die wir in unserem Arbeitsalltag gut nutzen können, dann kann das sein, dass wir die akzeptieren und gerne verwenden. Wenn aber nicht, dann kann das auch sein, dass solche Technologien vorgeschlagen werden und dann verpuffen. Das haben wir mit dieser Brille auch beobachten können, in die uns allerlei Informationen eingeblendet wurden. Die wurden übrigens bei uns in Hessen schon vor 20 Jahren am Fraunhofer Institut in Darmstadt sehr genau getestet. Ja, da hat man gewusst, was man damit machen kann. Allerdings war klar, dass es noch keine Use Cases gibt, also keine Anwendungsfälle. Die waren also relativ früh zu diesem Zeitpunkt.
Sie haben jetzt gerade im erweiterten Sinne schon so ein bisschen von dieser Schnittstelle Mensch-Maschine gesprochen. Viele Menschen, das lässt sich nicht von der Hand weisen, haben jetzt schon ein Problem, ihr immer komplexer werdende Umwelt zu begreifen, zu verstehen, einen Umgang damit zu finden. An Beispielen herrscht da kein Mangel. Ich denke da ganz aktuell an die Ablehnung komplexer technischer Infrastruktur, 5G-Mobilfunktechnologie. Wie kann man denn die Menschen, die diese Zukunftstechnologien werden nutzen müssen, dafür begeistern? Wie kann man sie mitnehmen? Wie kann man Akzeptanz und Teilnahme herstellen?
Also wenn man tatsächlich diese Technologie nutzen muss, ist das häufig gar nicht so schwer. Also die wenigsten von uns werden sich wünschen, dass sie im Badezimmer eine Webcam haben, bei denen man ihnen zuschauen kann, ja, bei dem, was sie da so machen, weil wir das nicht brauchen. Wir wollen das nicht. Wenn sich aber die Lebenssituation ändert, dass beispielsweise ein älterer Mensch vor der Frage steht, ob er seine eigenen vier Wände verlassen muss oder ob er zu Hause weiterleben kann, wenn es denn auch so eine Überwachungskamera im Bad gibt, dann ändern sich ganz schnell die Kriterien und damit auch die Akzeptanz. Ja, und die Schwierigkeit besteht meiner Beobachtung nach darin, dass viele Menschen sich konfrontiert sehen mit Dingen, gegen die sie nichts machen können. Ja, und diese Diskussion haben wir ja häufig bei Technologie, die auch in der Infrastruktur auftaucht. Mir wurde ein Fall geschildert von einem Mann, der hatte ein schönes Wohnzimmer, saß gerne auf seinem Sofa und dann wurde auf dem Berg gegenüber ein Windrad aufgebaut. Und dieses Windrad warf einen Schatten. Und dieser Schatten wanderte bei diesem Herrn dann immer durch das Wohnzimmer. Und das war für den natürlich sehr unangenehm. Wenn der den Schatten weghaben wollte, musste er den Rollladen runterlassen und saß im Dunkeln. Also da ist es natürlich sehr schwer, für Akzeptanz zu werben. Und ganz wichtig ist es aus meiner Sicht, dass man mit Beteiligungsverfahren arbeitet, bei denen man vorher schon klipp und klar sagt, was man vorhat, was die Intentionen sind und auch dazu sagt, dass es möglicherweise Verlierer geben könnte. Also es gibt nicht immer nur Gewinner bei diesen Technologien. Ja?
Das heißt, Transparenz herstellen mit Einbinden derer, die damit konfrontiert werden in den Erstellungsprozess, ist elementar wichtig?
Ja, es gibt da so ein paar ganz einfache Fragen. Also, dass man sich fragt, wer hat hier eigentlich was vor? Wer sind die Akteure? Was sind deren Intentionen? Was sind die Geschäftsmodelle? Und auch, was ändert sich denn für den Einzelnen? Ja, und zwar auch im Positiven. Ja, also was kann ich denn davon haben? Und wenn wir von Akzeptanz sprechen, geht es tatsächlich immer zum Schluss um die Kriterien, anhand derer der Einzelne eine Situation beurteilt. Ja, und das Schlechteste ist, wenn man den Leuten irgendetwas verkauft als Vorteil und sie hinterher feststellen, dass sie sich Nachteile eingekauft haben, die sie dann nicht wieder wegkriegen. Das ist im Bereich der Technikfolgenabschätzung bei uns auch immer sehr wichtig, dass man versucht, möglichst frühzeitig aus den Beteiligten und Betroffenen deren Kriterien zu erfragen und sie an diesen Prozessen zu beteiligen.
Bleiben wir noch mal ganz zum Schluss bei der Akzeptanz. Niemand stellt heute die Nutzung eines PCs in Frage, weder im beruflichen noch im privaten Umfeld. Und PC-Nutzung ist was ganz Normales geworden. Wo bleibt denn jetzt ganz am Schluss der Windows-PC, so wie die meisten von uns ihn kennen? Wird es wirklich so sein, dass diese Blechkiste unter oder auf dem Tisch bald komplett verschwindet? Was denken Sie?
Also ganz verschwinden wird sie nicht, denn es wird bestimmt irgendwelche Museen geben, die sehr gerne diese PCs mit Windows ausstellen. Und zwar so, dass man tatsächlich auch noch damit etwas ausprobieren kann. Perspektivisch für uns werden immer mehr Geräte, die nur in der Gegend rumstehen, verschwinden. Die werden in was anderes integriert, die werden vielleicht in die Gebäude integriert. Und die nächste Grenze, die überschritten werden könnte, die ein tatsächlicher Sprung wäre, wäre die Außengrenze unseres Körpers. Also, dass wir die Geräte nicht mehr am Körper tragen, sondern im Körper tragen. Und das findet teilweise ja schon statt. Wenn Sie an Herzschrittmacher denken oder wenn wir an Cochlea-Implantate denken, die einen großen Nutzen für die Träger haben. Aber da wird sich halt auch zeigen, auf welche Akzeptanz das stößt. Und meiner Einschätzung nach wird es vom Nutzen abhängen, den der Einzelne davon hat, ob er sich darauf einlässt oder nicht.
Ja, und als vollverdrahteter Cyborg mit Rechenkapazität unter meiner Haut und irgendwo im Körper, Herr Wendland, brauche ich auch bestimmt kein Betriebssystem à la Windows 10 mehr, oder?
Ich glaube, als Cyborg wäre es gut, wenn man kein Windows 10 mehr hätte, sondern ein System, was möglichst sicher ist und was möglichst auch in diesem Sinn auf Herz und Nieren überprüft werden kann. Und da fährt man mit Systemen, die im offenen Quellcode vorliegen, da möchte ich mal eine Lanze für die Open Source Community brechen, fährt man langfristig sicherlich etwas besser, als wenn man sich auf Systeme einlässt, bei denen man gar nicht so genau weiß, wie die machen. Und damit letztlich von seinem Körper auch abhängig ist von irgendwelchen Herstellern, die es vielleicht irgendwann gar nicht mehr gibt.
Ich habe zum Schluss mit Carsten Wendland gesprochen. Er ist Informatiker, Professor an der Hochschule Aalen und Forscher am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie KIT. HR Info Netzwelt heute zum Thema 25 Jahre Windows 95, als der PC erwachsen wurde. Einig sind sich meine Gesprächspartner heute darin gewesen, dass der klassische PC und das klassische Betriebssystem wie Windows in den letzten Zügen liegen. Nach Windows 10 wird es kein Windows 11 mehr geben, das sagt auch Microsoft. 25 Jahre nach dem Durchbruch auf dem PC-Markt mit Windows 95 geht diese Ära langsam zu Ende. Wir werden künftig anders mit IT arbeiten, werden mit verschiedensten Systemen vor allem vernetzt sein. Diese Systeme finden sich dann nicht mehr in einer Blechschachtel unter oder auf dem Schreibtisch, sondern sie sind überall um uns herum. Sie sind integriert in unsere Umwelt, in unser Arbeitsumfeld und vielleicht sogar in unseren Körper. Wenn Sie Lust haben, nochmal das Gefühl dafür zu bekommen, wie das damals war mit Windows 95, dann probieren Sie es doch einfach mal aus. Das Programm gibt es nämlich im Netz zum Download und es läuft unter Windows 10. Ein netter Spaß. Das war HR Info Netzwelt. Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt und zum Runterladen auch unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.